Es ist 12 Uhr. Einfach besser informiert. NDR 1 Radio MV. Die Mittagsschau. Kompakt, kompetent, auf den Punkt. Das Top-Thema.
Heute ist der 5. Prozesstag um den Tod des 8-jährigen Fabian. Zuletzt hatte sich der Vater nach Meinung der Staatsanwaltschaft in Widersprüche verwickelt. Matthias Rauter, wie ist der heutige Prozesstag denn gestartet?
Ja, heute sind nochmal zahlreiche Zeugen geladen worden. Es ging auch wieder um das Verhältnis zwischen Fabians Vater und der Angeklagten. Aber es ging auch um Fabian. Johann Jakob Gericke, welche Aussagen gibt es da heute?
Ja, zu Beginn waren schon zwei Zeugen dran, die in einem Jugendclub in Güstrow arbeiten, in dem Fabian oft war, fast täglich, so eine Aussage. Der Junge soll auch am Tag vor seinem Tod im Club gewesen sein, so eine Mitarbeiterin. Er sei traurig gewesen an dem Tag, habe aber nicht erzählt, warum. Und dann sind heute auch schon wieder viele Sprachnachrichten im Gericht abgespielt worden.
Sprachnachrichten zwischen Fabians Vater und der Angeklagten Gina H. Gab es da neue Erkenntnisse?
Ja, würde ich sagen. Das waren nämlich Sprachnachrichten von Anfang Oktober, 10 Tage vor Fabians Tod und einige Wochen, nachdem Fabians Vater und die Angeklagte sich eigentlich getrennt hatten. Er hat sie dann in diesen neueren Sprachnachrichten gefragt nach einem Streit, sinngemäß, ob sie bereit wäre, für ein neues Leben alles aufzugeben. Er hat dann angeboten, das auch zu tun und er stand dann laut Sprachnachricht nachts vor ihrer Tür, wenige Tage bevor die Angeklagte Fabian ermordet haben soll.
Dann ist ja auch noch Fabians Oma väterlicherseits vor Gericht befragt worden. Was hat sie gesagt?
Sie ist viel zur Beziehung zwischen Fabians Vater und Gina H. gefragt worden. Sie hat gesagt, sie wusste von der Beziehung, aber hat ansonsten auch sehr ausweichend geantwortet bei dem Thema, besonders zur Trennung und widersprüchlich auch zu früheren Aussagen von ihr. Und sie ist sogar ungehalten geworden, hat fast verärgert reagiert vor Gericht, als der Richter sie nach Fabian als Enkel gefragt hat. Da hat der Richter dann auch gerade erstaunt gefragt, möchten Sie wissen, was mit Fabian passiert ist? Und ihre Antwort, das möchte sie nicht. Am Verhandlungstag heute soll auch noch eine Polizistin befragt werden und noch zwei Zeugen, die noch etwas zum markanten Fahrzeug der Angeklagten mitbekommen haben könnten.
Vielen Dank, Johann Jakob Gericke. Wir verfolgen ja jeden Prozesstag genau. Den Podcast hören Sie dann in der ARD Sounds App. Das ist doch mal eine Ansage. Etwas mehr als 138.000 Unterschriften haben die Initiatoren des Volksbegehrens Zukunftsplan Kita in den vergangenen 4 Wochen gesammelt. Diese Zahl hat vor gut 1,5 Stunden die Gewerkschaft GEW bekannt gegeben, die das Volksbegehren vorangetrieben hat. Das Ziel? Kleinere Kita-Gruppen mit mehr Fachpersonal, auch um die Jobs der Erzieher und Erzieherinnen angesichts des Geburtenrückgangs zu sichern. Mit dieser Zahl ist eine wichtige Hürde genommen, denn mindestens 100.000 Unterschriften sind nötig, um einen Volksentscheid zu der Frage herbeizuführen. Stefan Lutmann allerdings scheint komplett offen, ob es trotzdem so weit kommt. Warum?
Ja, weil ein Rechtsgutachten, das Landtagspräsidentin Birgit Hesse in Auftrag gegeben hat, eindeutig sagt, das Volksbegehren und seine Ziele, die sind unzulässig, verstoßen gegen die Landesverfassung, denn die Forderungen des Volksbegehrens, die wirken sich auf die Landesfinanzen aus und da habe der Landtag das Sagen, der könne sich nicht einfach sein Haushaltsrecht nehmen lassen. Die Forderungen des Volksbegehrens würden so die Landesregierung bis zu 1 Milliarde Euro pro Jahr mehr kosten, geht nicht, heißt es von Rot-Rot.
Stefan, was sagen die Initiatoren des Volksbegehrens zu dem Rechtsgutachten? Sind sie davon beeindruckt?
Also überhaupt nicht. Man sehe dem gelassen entgegen, heißt es heute in einer Erklärung. Das Volksbegehren sei juristisch geprüft. Man habe ein eigenes Gutachten, das da zu einem ganz anderen Schluss komme. Und die Macher, die geben sich da durchaus selbstbewusst, denn diese Unterschriftenaktion, die sei die erfolgreichste seit der Gründung des Landes, sagen sie. Wir gehen nicht davon aus, dass unser Anliegen nicht ernst genommen wird, so die Initiatoren.
Stefan, also wie geht es jetzt weiter?
Also beide Seiten, die Landesregierung und die Initiatoren des Volksbegehrens, die haben kein Interesse daran, die Sache eskalieren zu lassen. Also das Landesverfassungsgericht in Greifswald einzuschalten, das am Ende ja über die Zulässigkeit dieses Volksbegehrens entscheiden müsste. Es läuft also auf einen Kompromiss hinaus. Das haben die Initiatoren des Volksbegehrens heute auch durchblicken lassen. Es gehe jetzt um eine schnelle Vereinbarung, die eben zügig greife, um Entlassungen und Kitaschließungen zu verhindern. Mit einem einem Volksentscheid, sagen Sie, wäre das frühestens 2028 möglich. Man sei auch deshalb mit der Landesregierung schon in guten Gesprächen. Also, die Signale stehen auf Einigung.
Vielen Dank für die Information, Stefan Luthmann. Und jetzt weitere Meldung. Die Bundesregierung hat Medienberichte zu ersten Vorschlägen für eine Rentenreform zurückgewiesen. Kanzleramtschef Frei sagte, Meldungen über ein höheres Renteneintrittsalter seien Spekulation. Die von der Regierung eingesetzte Kommission werde ihren Bericht Ende Juni vorlegen. Er gehe davon aus, so Frei, dass bis dahin in dem Gremium über Einzelheiten kontrovers diskutiert werde. Die Bild hatte berichtet, die Kommission wolle unter anderem vorschlagen, das Renteneintrittsalter bis zum Jahr 2060 schrittweise auf 70 Jahre anzuheben. Der Bund steigt beim deutsch-französischen Rüstungskonzern KNDS ein. Der Verwaltungsratschef des Unternehmens, Enders, bestätigte, dass die Regierung Anteile kaufen will. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge in Höhe von zunächst 40%. Spätestens nach 3 Jahren soll der Anteil auf 30% sinken. Der KNDS-Konzern stellt Waffensysteme wie den Kampfpanzer Leopard 2 und die Panzerhaubitze 2000 her. Viele Reise- und Linienbusse in Deutschland haben erhebliche oder gefährliche Mängel. Nach Angaben des TÜV-Verbandes ist bei der Hauptuntersuchung in den vergangenen 2 Jahren fast jeder 5. Bus durchgefallen. Das seien 5% mehr als noch 2023. Auffällig sei, dass auch jüngere Fahrzeuge betroffen seien. So wies laut TÜV-Verband jeder 10. Bus bereits 1 Jahr nach seiner Erstzulassung größere Mängel auf. Aufatmen in der kleinen mecklenburgischen Schlossstadt Klütz. Es gibt eine neue Leiterin des Literaturhauses Uwe Jonsson. Im vergangenen Herbst hatte ja ein Eklat bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Der damalige Literaturhausleiter Oliver Hinz hatte behauptet, eine geplante Lesung mit Michel Friedmann sei aus politischen Gründen abgesagt worden. Klütz wurde von Medien überrannt, die Einwohner sahen sich als Antisemiten dargestellt. Anke Jahns aus unserer Kulturredaktion. Wer ist nun die Neue?
Literaturwissenschaftlerin, erfahrene Kulturmanagerin, bestens vernetzt in der norddeutschen Literaturszene, Barbara Heine. Mehr als 20 Jahre lang hat sie von Hamburg aus Literaturprojekte entwickelt, unter anderem für die NDR-Veranstaltungsreihe Der Norden liest, hat unter anderem Florian Illies und Alina Schröder zu Lesungen nach Mecklenburg-Vorpommern geholt. Die Leitung des Literaturhauses Uwe Jonsson ist für sie ein Traumjob.
Ich freue mich vor allem darauf, mich quasi berufswegen noch mal intensiv mit Uwe Jonsson beschäftigen zu können, der sowieso mein Lieblingsautor ist. Ich stelle wieder fest, wie unfassbar gegenwärtig Uwe Jonsson ist mit seinen Politikbeschreibungen da. Die ganze Ost-West-Frage ist da drin. Also das ist einfach eine riesige Schatzkiste und möchte alles dafür tun, dass wir Uwe Jonsson stärker wieder ins Bewusstsein rücken.
Der neue Bürgermeister aus Klütz, Martin Kühl von der Unabhängigen Wählergemeinschaft, freut sich, dass er die erfolgreiche Kulturmanagerin gewinnen konnte.
Uns war wichtig, dass wir eine neue Leitung finden, die fachlich und menschlich hervorragend zum Literaturhaus in Klütz passt. Ich freue mich jetzt schon auf die Ideen und Konzepte, mit denen Frau Heine das Haus dann in die Zukunft führen wird. Und so wie ich sie kennengelernt habe, wird sie das mit Anspruch tun.
Barbara Heine will das Haus als lebendigen Ort weiterentwickeln, nah an den Menschen.
Barbara Heine ist die neue Kulturhausleiterin in Klütz und Anke Jahns hat sie vorgestellt. Es ist ein kleiner Sensationsfund, den Forschende der Deutschen Wildtierstiftung in Vorpommern gemacht haben. Denn eigentlich galt die europäische Wildkatze in unserem Landstrich seit fast 200 Jahren als verschollen. Über eine Haarprobe konnte nun nachgewiesen werden, sie ist wieder da. Das bestätigte die Deutsche Wildtierstiftung am Vormittag. Unsere Reporterin Dominique Christea aus dem Ressort Landwirtschaft, Umwelt und Natur hat eine Forscherin der Deutschen Wildtierstiftung bei ihrer Arbeit getroffen.
Ihr Job? Sehen wir eine Wildkatze? Denken wir eine Wildkatze? Laufen wie eine Wildkatze?
Die Wildkatze mag eben Laubwald und Laubmischwälder und dann nicht so diese aufgeräumten Wälder, wie man hier sehr schön sieht. Es gibt offene Stellen, da ist die Vegetation niedrig, da hinten liegt zum Beispiel Totholz. Hier sind so ein ganzer Haufen an umgefallenen Bäumen.
Die Biologin Katrin Meyer geht auf ein Kantholz zu, das aufrecht im Waldboden steht. kaum sichtbar.
Das ist der Lockstock von der Katze. Ja, genau. Ja. Und der steht jetzt genau hier, weil, wenn man ein bisschen schaut, sieht man, dass hier so angedeutete Pfade sind. Mhm. Also die Wildkatze guckt schon ein bisschen, dass sie möglichst wenig Widerstand hat. Das heißt, sie läuft auch auf solchen Pfaden. Und jetzt kommt nämlich hier einer entlang. Das sieht man hier auch so ein bisschen. Und der läuft relativ nah an dieser Haarfalle vorbei.
Auf einer Karte hat die Biologin 30 Punkte markiert, an denen Haarfallen, die sogenannten Lockstöcke, aufgestellt wurden. Das sind Kanthölzer mit rauer Oberfläche und Kerben.
Da kommt ja so ein Geruchsstoff dran. Also Katzen stehen ja total auf Baldrian, weil das ihren eigenen Sexuallockstoffen ganz nah kommt vom Geruch. Und dann würde man jetzt einfach so in dem Bereich hier das ansprühen, ungefähr auf 30 Zentimeter.
Reibt sich ein Tier daran, bleiben einige Haare hängen, die im Labor untersucht werden können. Und genau so wurde auch das Tier in Vorpommern nachgewiesen. Ein Kater, der sich anscheinend über mehrere Wochen in dem Gebiet aufgehalten hat. Für Katrin Meyer ein Sensationsfund.
Aus meinem Büro drang ein Jubelschrei, weil das eben der erste Nachweis hier in Vorpommern ist. Und jetzt von 30 Lockstöcken sind eben an 6 Haare nachgewiesen worden. Nicht so schlecht.
Nun will die Forscherin herausfinden, ob es weitere Tiere in dem Gebiet gibt und vielleicht sogar Nachwuchs.
Die europäische Wildkatze ist zurück. Dominique Stea hat der Biologin Katrin Meyer über die Schulter geschaut.